13 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Mit mir dabei ist heute der Jan. Hallo Jan.
Ich bin ja eigentlich nur hier, um mich so allgemein darüber zu informieren, was passiert ist. Ich habe sehr viel nicht mitbekommen, unter anderem das Darmstadt-Spiel nicht. Ich war jetzt eine Woche von der Insel der Glückseligkeit, wo ich alles ignoriert habe und kam dann am Samstagmittag wieder. Dann war auch das Glück vorbei. Hallo zusammen.
Ja, hallo auch von mir. Ich bin der Lukas und lasse hier auch die anderen beiden Kollegen entschuldigen, die sind nicht dabei. Aber immerhin haben wir es diese Woche geschafft. Letzte Woche haben wir es ja gar nicht geschafft. Da nochmal eine Entschuldigung von uns. Es ist wirklich im Augenblick relativ schwer für uns, Termine zu finden. Aber ich glaube, wir hätten uns eigentlich fast keinen besseren Zeitpunkt halt aussuchen können, um zwei Spiele zusammen zu besprechen.
Ja, das halt, um das nicht zu besprechen. Man muss ja sagen, dass der Podcast, der geht ja quasi, der pfeift auf dem letzten Loch personell, wie auch die Fortuna. Das auch mit ein bisschen mit Ansage übrigens. Und umso schöner ist, dass der Moritz uns dieses 40-Aufnahmeding gelegt hat. Obwohl, als er das gesagt hat, schon klar wird, dass es einen Zeitraum gibt, wo es eng wird, weil diverse Leute halt irgendwie unterwegs sind oder beruflich eingespannt oder sonst wie. Ja, aber jetzt habe ich deine Hinleitung zu diesen beiden Spielen schon wieder zersägt.
Ja, aber das stimmt ja irgendwo auch. Und sowieso schwebt ja über dieser 40 über diesen 40 Aufnahmen, die Moritz diese Saison schaffen wollte, ja sowieso das Damoklesschwert des Spiels am Mittwoch, um schon mal den Bogen in die Zukunft zu spannen. Wenn die Fortuna da nicht weiterkommt, dann fällt das sowieso alles irgendwie krachend auseinander. Aber dazu werden wir auf jeden Fall ganz kurz am Ende der Folge noch kurz kommen. Wie du schon gesagt hast, der Podcast versucht genau wie die Fortuna eigentlich auch, sich personell irgendwie zur Winterpause zu retten. Und von daher haben, glaube ich, auch nur zwei Leute von uns das Darmstadt-Spiel, auf das wir jetzt ganz, ganz kurz noch gucken wollen, überhaupt irgendwie sehen können. Und du hast nämlich nichts sehen können, richtig, Jan? Weil dann waren es nämlich nur Moritz und ich, die vor Ort waren.
Nee, ich habe 5 Minuten Zusammenfassung gesehen und halt so ein bisschen rumherum gelesen. Hab dann aber mit dem Nürnberg-Spiel quasi so unwissende Flashbacks bekommen und vielleicht kriegen wir das aber hin. Also das Gefühl, dass ich, indem ich das Nürnberg-Spiel gesehen habe, auch das Darmstadt-Spiel mitdenken kann. Das ist vielleicht irgendwie das, was ich mit Hinblick auf das Darmstadt-Spiel mir denke, dass ich es eigentlich gesehen habe, weil ich das Nürnberg-Spiel gesehen habe. Aber vielleicht bist du ja derjenige, der uns nochmal in das Darmstadt-Spiel hineinführt und auch ein bisschen sagen kann. Du warst ja auch vor Ort.
Also die ein oder andere Parallele kann man da auf jeden Fall, glaube ich, ziehen. Und das ist natürlich vor allen Dingen die Problematik der Fortuna, halt irgendwie selber im eigenen Ballbesitz was zu kreieren, was über ganz ansehnliche Halbchancen irgendwie hinausgeht. Also wenn man die beiden Spiele jetzt zusammenzählt, hat man da schon sehr, sehr wenig Zwingendes halt irgendwie herausgespielt. Ich glaube, defensiv kann man eigentlich in beiden Spielen der Fortuna gar nicht so einen großen Vorwurf machen. Das ist schon okay gewesen, aber man hat da wirklich sehr wenig Gefährlichkeit ausstrahlen können. Wenn ich da jetzt über das Darmstadt-Spiel rede, sollte man auf jeden Fall auch wissen, dass ich da, glaube ich, besonders zur ersten Halbzeit nicht ganz so viel sagen kann. Denn da habe ich im Gästeblock im Unterrang gestanden. Wer selber dabei war, kann das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Da konnte man wirklich kaum was erkennen vor lauter Fahnen im Gesicht. Das war sehr schwierig. In der zweiten Halbzeit war ich dann oben, da konnte ich ein bisschen mehr sehen. Aber weder das Wenige, was ich in der ersten Halbzeit gesehen habe, das noch das, was ich in der zweiten Halbzeit gesehen habe, hat mich da besonders überzeugen können, ehrlicherweise.
Du hast jetzt ja eben Offensive und Defensive getrennt. Man muss natürlich, ist ja interessant, weil eigentlich ja die Defensive, berichtige mich, die viel fundamentaleren Personalprobleme hat. Mit Hoffmann und De Weis, die nominellen Innenverteidiger, verletzt. Mit Jordi Hendricks, ja, so der Sechser irgendwie, der auch defensive Aufgaben noch übernehmen muss, ausfallend. Da könnte man ja vielleicht sogar noch mal irgendwie milder draufschauen als bei, bei der Offensive, die jetzt auch nicht total irgendwie im blühenden Leben steht und mit den besten Spielern aufwarten kann, aber trotzdem ist das, glaube ich, etwas, was so ein bisschen ein Unwohlsein mit sich bringt, weil ja, das, was du gesagt hast, dass da nicht viel offensiv lief gegen Darmstadt, das sah man in der Zusammenfassung, die ich gesehen habe, auch. Weil ja auch bei Darmstadt nicht so viel lief und die haben dann irgendwie das Tor gemacht. Und jetzt gegen Nürnberg auch eine sehr offensichtliche Problematik, dass da irgendwie nach vorne mit dem vielen Ballbesitz, den man hatte und den vielen mehr Pässen, die man gespielt hat, irgendwie das die Hauptkrux lag. Vielleicht muss man dort, auch wenn man trotzdem nochmal über die Abwehr dann auch gesondert reden muss, aber ja, vielleicht ist das schon auf den Punkt gebracht.
Ja, also ich glaube, man kann auf jeden Fall schon nochmal hervorheben, dass mir die Fortuna gegen Darmstadt weitaus besser gefallen hat als gegen Nürnberg. Vor allen Dingen in der zweiten, also weitaus, das klingt jetzt auch schon wie, ist vielleicht auch ein bisschen ein zu starkes Wort. Okay. Aber das war auch ein anderer Gegner. Also auch Darmstadt habe ich stärker gesehen, als es jetzt die Nürnberger bei Düsseldorf gemacht haben. Da hat man schon gesehen, das ist eine Mannschaft, wo einfach sehr, sehr viele Abläufe stimmen, wo jeder genau weiß, was der andere macht. Das hat die Fortuna trotzdem eigentlich ganz gut wegverteidigt bekommen, was die Darmstädter machen wollten. Also ich glaube, im Gegensatz zu gestern war das Spiel in Darmstadt eins, wo es auch absolut in Ordnung gewesen wäre, wenn die Fortuna nach der Standardsituation das 1-0 macht. Vielleicht war es ein Mini-Ticken verdienter für die Darmstädter, aber die hätten sich auch nicht über eine Niederlage beschweren können. Da wären Unentschieden gerecht gewesen. Das sehe ich bei gestern halt ein bisschen anders. Was mir in Darmstadt auch nochmal aufgefallen ist, dass der Mannschaft es sehr gut getan hat, dass nach der Verletzung von Hendrik Sobotka reingekommen ist. Danach hat die Fortuna besser ins Spiel gefunden. Also ich glaube, die zweite Halbzeit zumindest so bis zu, eigentlich bis zum Gegentor, hatte die Fortuna sogar ein bisschen mehr vom Spiel, aber als dann eben dieses Tor fällt und es dann darum geht, nicht mehr, vor allen Dingen nicht mehr zu verteidigen, sondern vor allen Dingen eben mit Ball am Fuß irgendwas zu entwickeln und noch was zu erzwingen, vielleicht sogar, da war die Fortuna dann ähnlich ideenlos, wie es halt eben am Samstag gegen Nürnberg halt auch gewesen ist, in der ganzen zweiten Halbzeit eigentlich.
Ja, und das zieht sich ja. Du hast es im Vorgespräch schon gesagt, jetzt lege ich den Ball hin. Ich möchte jetzt auch noch einen größeren Bogen spannen, quasi über das Bielefeld-Spiel hinweg zum HSV. Und das, wir haben es ja auch schon angedeutet, das ist das große Thema vielleicht, über das man im Allgemeinen reden muss. Vielleicht kann man das auch anhand des Nürnberg-Spiels dann nochmal deutlich machen. Die Offensivleistung ist schon die Frage, wie macht man das Tor? Ich finde es ganz gut, dass du jetzt aber beim Darmstadt-Spiel irgendwie noch den Bogen geschlagen hast mit der Defensive, weil ich hatte jetzt bei dem Nürnberg-Spiel, wir springen ein bisschen hinterher, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, wir lassen uns ein bisschen hier treiben. Wenn Nürnberg eine bessere Mannschaft gewesen wäre, also wenn Nürnberg halt Darmstadt gewesen wäre zum Beispiel, oder Paderborn, die hätten wahrscheinlich, da wäre es wahrscheinlich irgendwie doch deutlicher gewesen, hätte das auch noch höher ausgehen können für Nürnberg. Also sattelfest war das alles nicht, aber das liegt nicht nur am Personal der Defensive, sondern insgesamt krackte und knarzte ist da überall. Und vielleicht können wir das nutzen, um an dieses Nürnberg-Spiel zu gehen, weil ich jetzt da, also man merkt vielleicht auch, ich kann auch keine guten Nachfragen stellen, weil ich wirklich ich war auf der Insel der Glückseligen und habe mich damit nicht beschäftigt. Und habe jetzt nur quasi von dir den Eindruck bekommen, wenn du noch einen Punkt hast, dann setz den zu Darmstadt.
Ich glaube, das wird vielleicht eher im Laufe des Nürnberg-Spiels immer mal wieder entstehen, dass man da auch so einen kleinen Bezug nehmen kann. Was man vielleicht irgendwie noch mal kurz erwähnen könnte, dass es ja schon irgendwie auffällig ist, dass die Fortuna da jetzt auch das nächste Mal gegen einen vermeintlichen Mitkonkurrenten um den Aufstieg halt irgendwie wieder sehr, sehr wenig auf jeden Fall gesehen hat und vor allen Dingen halt eben auch mal wieder nicht hat gewinnen können. Und das ist, glaube ich, besonders wichtig, vor allen Dingen auch eben auswärts mal wieder nicht hat gewinnen können. Was dann sowohl den den Düsseldorfer Vereins-Account als auch die Rheinische Post sehr stark dazu verleitet hat, in meiner Wahrnehmung zumindest, in der ganzen Woche darüber zu schreiben, wie toll es ist, wie unglaublich heimstark doch bitte die Fortuna ist, wie gut, dass man sich auf diese Heimspiele verlassen kann und so weiter und so fort, sodass man wirklich irgendwie auch vor dem Spiel so, ja, das Gefühl hatte, dass da wirklich echt eine ziemliche Fallhöhe geschaffen wurde, weil man so ein bisschen, glaube ich, diese 0-1 Niederlage in Darmstadt darunter kaschieren wollte, dass man sagt, ja, macht euch keine Sorgen, wir gewinnen jetzt erstmal gegen Nürnberg wieder und dann ist zumindest erstmal wieder alles in Ordnung, da sind wir halt irgendwie weiter oben mit dabei. Und das hätte einem eigentlich vielleicht schon ein ungutes Gefühl geben sollen. Was mir dann aber wirklich ein richtig ungutes Gefühl gegeben hat, war, als ich am Freitag gelesen habe, das war mir ehrlicherweise nicht bewusst vorher, dass Markus Weinz hier der Trainer vom ersten FC Nürnberg ist. Also Hand aufs Herz, hättest du wirklich vorher gewusst, dass der nicht gerade Augsburg-Trainer ist?
Ja, ich habe das mit, also in Augsburg, ich kriege das ja ein bisschen mehr mit, weil ich beruflich mit Augsburg ein bisschen verbunden bin, noch aus alten Zeiten. Und diese ganze Trennung in Augsburg, das lief ja auch sehr, sehr schmutzig ab. Sollte man bei einem Menschen wie Markus Weinz hier gar nicht glauben. Aber es ging halt immer ziemlich hoch her. Und deshalb wusste ich, dass er da auf gar keinen Fall mehr Trainer ist. Zudem haben die dann halt den Trainer vom BVB 2 verpflichtet, der ja wieder von einem alten Bekannten ersetzt worden ist. Also bei der Trainerrochade, die quasi Markus Weinz hier mit, also dann, man quasi Weinz hier geht aus Augsburg weg, der vom BVB 2, Marsten geht zu Augsburg. Preußer, den kennen wir noch aus Düsseldorf, ist jetzt beim BVB 2 und nun trifft Weinz hier auf für den Nürnberger Club-Trainer seiend auf die Fortuna wieder. Das war mir doch, ich wusste das auch und ich habe das in dem Moment, wo die den halt verpflichtet hatten, gedacht, anscheinend, man kriegt immer wieder einen neuen Job, egal was man macht und wie man ist als Weinz hier. Der sympathisch mit U und N schreibt. Und dann war mir auch klar, dass die Fortuna dieses Spiel gegen Nürnberg bei dem Debüt von Markus Weinzierl, dass die Fortuna das verlieren wird, 0-1. Das war halt einfach irgendwie klar, weil das musste so passieren, dass man, wenn man den Menschen halt zu Gast hat, dann wird man da halt einfach, wird man einfach irgendwie dem sein Debüt vergolden als Düsseldorf. Das passte irgendwie auch. Also ich ahnte es schon die ganze Woche. Ja,
ich habe mich wirklich unfassbar geärgert, dass ich in unserem Kicktipp-Spiel nicht noch auf 0-1 gestellt habe. Es war so klar, dass Nürnberg das in so einer Augsburg-Manier angehen wird und dann eigentlich auch genauso gewinnen wird.
Ja, und er hat es ja auch, also das heißt Augsburg-Manier. Was macht er als erstes, wenn er halt bei einer Mannschaft neu anfängt, die eher überdurchschnittlich viele Tore kassiert hat in den letzten Wochen, weshalb der Vorgänger halt der Vorgänger ist und nicht mehr Cheftrainer? Er macht halt irgendwie was mit Fünferkette hintenrum, erstmal stabil stehen, die Fortuna halt vor defensive Aufgaben stellen. Und da mag man ja sogar den analytischen Schritt mitgehen, dass man sagt, man hat in den letzten Spielen davor gesehen, mit Ball hat die Fortuna so ihre Probleme. Also da ist jetzt irgendwie der Schritt nicht total kreativ von Weinzierl. Ist auch vielleicht okay, kann man ja in der Woche auch, irgendwie hat man noch nicht viel Zeit, wenn man als Trainer neu da ist. Aber das so, damit musste man ja auch rechnen als Fortuna Düsseldorf, dass man gegen eine sehr kompakt stehende Nürnberger Mannschaft spielen würde. Und da kann man sich ja nun die erste Frage stellen, wie hat nun Daniel Thune die Mannschaft aufgestellt, um diesen Riegel der Nürnberger zu knacken.
Ja, auf jeden Fall nicht in irgendeiner Art und Weise, die jetzt irgendwie besonders überrascht hätte. Also ich glaube, die Fortuna hat sehr besonders auswärts, aber auch ganz generell sich häufiger irgendwie in der Saison schon sehr schwer damit getan, gegen eine Dreier- bzw. gegen eine Fünferkette zu kreieren. Vor allen Dingen, wenn die andere Mannschaft halt irgendwie das Normalmaß an Intensität halt irgendwie auf den Platz bekommen hat. Also es gab ja schon die ein oder andere Mannschaft, die das nicht geschafft hat. Siehe Bielefeld, siehe Regensburg. Aber wenn die Mannschaften das geschafft haben, dann hat die Fortuna sich da immer sehr schwer getan. Und das war dann eben auch am Samstag der Fall. Ich glaube, Ja, wir hätten wahrscheinlich alle genau diese 11 halt irgendwie auch aufgestellt, in Anbetracht des Personals, das zur Verfügung steht, in Anbetracht des Fitnesslevels, derjenigen, die halt wieder neu auf die Bank gekommen sind, die bei denen es aber mit Sicherheit nicht für mehr als für eine halbe Stunde dann halt irgendwie gereicht hat. Also ich war ehrlich gesagt von dem, ja, jetzt schon fast gewohnten 4-2-3-1, das man da irgendwie wieder probiert hat, ehrlich gesagt gar nicht überrascht.
Nee, das konnte man tatsächlich nicht sein. Was haben wir dann halt für ein Spiel gesehen? Also, Thune hat ja vor allem in der sehr kurzen Pressekonferenz über diese erste Halbzeit gesprochen und hat daran halt quasi seine Unzufriedenheit, Entschuldigung, das Wort entfiel mir gerade, das Unzufriedenheit deutlich gemacht. Die zweite Halbzeit beginnt dann ja mehr oder weniger mit dem Tor der Nürnberger und dann wird es schwieriger. Und ja, dieser Eindruck der ersten Halbzeit, wo ja einfach wenig passiert ist, also zumindest auf Düsseldorfer Seite, es gab ein paar Gelegenheiten für den Club aus Nürnberg, eventuell dann doch was Zählbares aus dieser ersten Halbzeit mitzunehmen. Bei der Fortuna. Also Thune sagt das ja, es war gar nicht die Positionierung, sondern es fehlte irgendwie diese Intensität. So umschreibt er das. Ich glaube, er nutzt andere Worte, aber. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Eindruck aus dieser ersten Halbzeit. Es fehlte Tempo, es fehlte irgendwie so ein bisschen Dynamik, die man ja braucht, um so einen Block zu umspielen. Da muss ja was passieren, da muss ja Bewegung reinkommen in so einen Block der Verteidiger. Damit irgendwie Möglichkeiten für die Offensive entstehen. Es muss vielleicht auch mal sowas sein wie eine Seitenverlagerung. Das passiert halt nicht. Es passiert vielleicht auch deswegen wenig, weil für diese Seitenverlagerung halt nicht unbedingt die Spieler drauf dem Platz sind. Ao Tanaka denkt halt vertikal, nicht in der Breite. Und Sobotka ist halt kein Bozek-Sechser, der halt irgendwie die Bälle halt verteilt. Und so war es halt schon statisch. Und was dann halt irgendwie noch sehr frappant war, war eine sehr große technische Unzulänglichkeit, sehr viel Unkonzentriertheiten, leichte Fehler aus nicht mal sehr starkem Druck der Nürnberger, denen dann die Bälle ja die Nürnberger bekommen haben, die dann immer wieder ihre Schnelligkeit auch ausnutzen könnten. Und gezeigt haben, dass die Düsseldorfer hinter Mannschaft eben da sich anstrengen muss, um das Tempo dann mitzugehen, wenn es in den Gegenstoß geht. Das ist halt so ein bisschen das, ja. Es gibt nicht nur den einen Aspekt, den einen taktischen Plan, der nicht aufgegangen ist oder wo es schwierig ist, sondern es muss halt, wenn du gegen so eine tiefstehende oder halt auch gut stehende Blockmannschaft spielst, muss ja viel richtig sein, muss viel Bewegung passieren, muss Dynamik sein, muss auch mal, ja, muss halt, wenn man den Ball hat, als Düsseldorfer den Ball bekommt, muss man ja schon wissen, wo der Ball dann hingehen soll. Und das war, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Es war einfach sehr lethargisch, sehr, als ob die halt unter der Woche gespielt hätten, als ob sie irgendwie englische Wochen hinter sich hätten und nicht vor sich.
Ja, das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Also der einzige Spieler, der im Fortuna Mittelfeld, der mir noch ganz gut gefallen hat, also von dem, was er so gemacht hat, ist Felix Klaus gewesen. Das lag auch daran, ja, dass wenn irgendwie das Fortuna Mittelfeld mit Tanaka und Shinta mal irgendwie jemanden freigespielt bekommen hat, ist das eigentlich immer er gewesen, weil er auch einfach die besseren Laufwege angeboten hat. Das war von Emma halt irgendwie eigentlich gar nicht zu sehen. Also gerade von dem würde ich mir auch mal wünschen, dass der halt, auch wenn, ja, wenn quasi die Formationen auf dem Platz halt, ja, nicht breit stehen, dass er trotzdem mal bis zur Außenlinie rausgeht, um dann wieder vertikal die Tiefe halt zum Tor attackieren zu können. Das würde eigentlich, glaube ich, sehr, sehr gut passen, weil wenn er den Ball am Fuß hat, dann versucht er das nämlich auch eigentlich, immer genau diesen Weg zu gehen und dann kommt er auch immer mal wieder gut vor ihren Abwehrspieler und kann ihn dann kreuzen. Ich verstehe eigentlich nicht, warum er das halt nicht auch ohne Ball irgendwie mal macht, weil generell wird mir eigentlich bei Fortuna viel zu wenig, werden halt immer diese tiefen Läufe gemacht. Also auch, dass man da mal zweimal, dreimal, viermal, fünfmal umsonst halt irgendwie startet, aber einfach um auch den Abwehrverbund so ein bisschen ja, halt irgendwie aus der Position zu ziehen. Und ja, und wenn dann halt dazu noch irgendwie solche Spieler wie Tanaka und wie Appelkamp halt keinen guten Tag haben, dann ist es einfach für die Flügelspieler der Fortuna nicht möglich, das halt irgendwie mal aufzufangen, weil ja, weil einfach die Flügel so eine große Schwachstelle halt sind. Und auch wenn Felix Klaus dann das ein oder andere Mal in so, ja, gefährliche oder zumindest halbgefährliche Räume quasi gekommen ist und da irgendwie aufgetaucht ist, ist er dann, glaube ich, auch nicht ganz zu Unrecht der einzige Spieler gewesen, der überhaupt eine wirklich gute Torchance gehabt hat in dem Spiel, reicht das halt eben nicht aus. Und ja, das Problem ist halt eben auch, wenn es Felix Klaus ist, ich weiß echt nicht, was mit dem los ist, aber der kriegt einfach keine vernünftigen Bälle mal irgendwie aufs Tor und ganz selten mal irgendwie eine gute Flanke hin, wenn er denn auch den Raum hat.
Ja, das ist eine Frage, die er selber beantworten kann, aber ja, das stimmt. Er hat einfach nicht mehr das Fortuna am Fuß und vielleicht ist es dann auch irgendwann kein Zufall mehr, sondern schon etwas, was sich durch sich durchzieht und wo es grundlegendere Probleme gibt. Auch dieser Abschluss, den er hatte, das ist ja einfach, also viel mehr, ich holz den jetzt irgendwie drauf oder der Ball muss irgendwie aufs Tor kommen. Das ist ja überhaupt nicht durchdacht, sondern einfach nur, ich hau da jetzt so viel Wucht hinter, wie es geht. Es kann natürlich mal irgendwie klappen, aber wenn man es anders macht, ist die Wahrscheinlichkeit höher. Ich frage mich aber bei dem, was du gesagt hast über dieses Außenspiel. Und du hast jetzt quasi Ijoa ja so ein bisschen auch, um jetzt mal die andere Seite reinzunehmen, gesagt, dass er das halt vielleicht, also er die Entscheidung nicht getroffen, die falsche Entscheidung getroffen hätte, quasi eben nicht die Außen zu suchen. Aber ist es nicht vielleicht sogar ein bisschen bei Design? Also macht er den Fehler und ist der Trainer dann quasi nicht glücklich mit ihm oder ist es sogar eine Ansage ein bisschen, weil man sich ja fragen muss, okay, dass da von links mit Spielern, die jetzt, also mit Karbovnik, der dahinter ist, der ja auch nicht über die Außen kommt, der auch nicht der ja auch nicht unbedingt diesen Pass die Linie lang spielt unbedingt. Das ist ja dann etwas, was eigentlich der Linksfuß dann, das ist so ein bisschen das Einfache, dann auf Ijoa spielt, sondern der Pass kommt dann ja irgendwie anders zu ihm. Da ist die Frage, welche Rolle spielt dann halt zum Beispiel Shinta Appelkamp, der vielleicht eine Rolle spielen sollen, um Ijoa noch mehr auf Außen einzusetzen. Also ob das der Pass eben nicht die Linie lang kommt, wie das auf der anderen Seite häufiger der Fall war, was jetzt auch keine kreative Lösung ist und was jetzt auch nicht immer gut funktioniert, sondern halt häufig auch in so ein Sackgassen führt, aber immerhin kriegt mal der Offensivspieler den Ball. Aber ob da nicht auch eine Antwort auf deinen Aspekt zu finden ist.
Ja, ich glaube, du hast da auch was ganz Interessantes angesprochen und das sind zum Beispiel auch einfach die Passwinkel, weil ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, wie viele, also wir wussten ja eh, dass, glaube ich, nicht so viele Linksfüßer im Fortuna-Kader stehen. Am Samstag waren das genau null. Mit Gavori und Hennings waren immerhin noch zwei auf der Bank, aber auch die ja, kommen dann ja irgendwie erst viel zu spät rein und ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen Unterschied macht für so einen inversen Flügelspieler wie Emma es dann halt ist, dass dann eben auch ein Rechtsverteidiger mit Kabownik hinter ihm spielt, der halt eben auch den linken Fuß eigentlich fast gar nicht nutzt. Also es ist ja nicht nur, dass eigentlich fast alle Spieler der Fortuna oder halt an dem Tag sogar alle, die auf dem Platz standen, Rechtsfüßer sind, sondern dass da jetzt auch, glaube ich, wenige dabei sind, wo man sagen würde, die haben aber auch einen starken linken Fuß, so, den sie halt auch mal benutzen können. Sondern das sind schon alles Spieler, wo das eigentlich relativ klar ist, dass sie eigentlich fast nur den rechten Fuß halt benutzen. Und von daher, glaube ich, kommt das wirklich dann auch ganz, ganz selten vor, dass dann, ja, es halt mal so diesen speziellen Passwinkel gibt, dass mal ein Ball mit links gespielt wird, was dann, glaube ich, auch schon hilft, wenn man halt auf dem linken Flügel steht. Einfach, ja, insofern, wie man sich halt gegenüber so einem Abwehrblock positioniert, wann man startet und so weiter.
Ja, und das ist, glaube ich, ein Problem, weil man muss sich ja überlegen, wie kriegt man Bewegung in diesen Abwehrblock rein, wie kriegt man halt diese Läufe. Es gibt ja diese, ja, voll, ich, das einzige Ding, wo es mal gefährlich wird in der ersten Halbzeit, ist diese Chance von Klaus. Und was passiert eigentlich vorher? Es gibt mal einen Pass in den Lauf, der kommt nicht über außen, sondern so aus dem Halbraum in den 16er rein, dann wird sich zurückgedreht, wenn ich das jetzt richtig vom. Ich glaube schon, ne? Und dann geht es einmal mal quer rüber, wo dann Klaus den Ball nicht ideal aufs Tor bringt. Aber das ist so eine Situation, die ist natürlich viel zu. Es ist auch schwierig, ja. Das ist ja gar nicht das ist ja auch gar nicht die Frage. Es ist jetzt so, als ob das jetzt hier irgendwie das Leichteste wäre. Aber das ist natürlich, da muss auch einiges klappen und es muss dann halt, ja, eben auch eine Sicherheit in dieses Spiel. Im Laufe dieser ersten Halbzeit für eine Mannschaft, die Mannschaft muss eine Sicherheit bekommen in ihrem Passspiel und ihre Möglichkeiten, um das vielleicht auch gut hinzubekommen. Und diese Sicherheit hat sie sich aber zu keinem Zeitpunkt verschaffen können, weil ständig was schiefgegangen ist. Das spielt natürlich auch noch eine Rolle, ja, dass man halt irgendwie dann, ja, ich weiß gar nicht, ob man dann nicht viel riskieren will oder. Ja, es ist gerade irgendwie ganz. Es ist halt nichts passiert so.
Ja, es ist
Außer
halt
halt
wirklich
das.
sehr wenig passiert. Und ich meine, du hast ja irgendwie gesagt, in der ersten Halbzeit ist nicht viel passiert, aber eigentlich sind ja, glaube ich, in der ersten Halbzeit sogar noch mehr, also sogar noch mehr Torraumszenen drin gewesen als in der zweiten. In der zweiten wurde das ganze Spiel dann vielleicht ein bisschen intensiver, einfach weil es langsam irgendwann dem Ende zuging und weil dann ja auch irgendwann das Tor fiel für Nürnberg. Aber ja, also ich finde, zumindest in der ersten Halbzeit war wirklich noch ein bisschen mehr los sogar, was eigentlich fast auch eher noch an den Nürnbergern lag. Also die hätten ja eigentlich auch schon nach 7, 8 Minuten irgendwie mit 1-0 führen können, als es da diesen Flugball von Dua hinter die Abwehr gibt, wonach dann da ferner ein Luftloch schlägt. Also eigentlich die größte Chance der ersten Halbzeit neben der Chance von Klaus. Und dann immer mal wieder so Fernschüsse, auch oft nach Umschaltsituationen. Also man konnte auch ganz gut sehen, dass, glaube ich, die Konterabsicherung in dem Spiel schien, ja, also relativ wichtig zu werden schien, weil eigentlich ja, die Nürnberger immer relativ spät attackiert haben, die Düsseldorfer den Ball haben laufen lassen und versucht haben, sich dann eben über das angesprochene Positionsspiel so ein bisschen in Stellung zu bringen, ohne das aber irgendwie mit der letzten Konsequenz zu tun. Und dann, ja, und die Nürnberger haben dann ab und an eben nach Ballverlust schnell umgeschaltet, oder halt irgendwie auch mal nach Standardsituationen und dann irgendwie auch ein, zwei Mal Kastenmeier irgendwie zu einer Parade gezwungen. Und ja, bis eben auf diese hundertprozentige Chance von Klaus, die ja auch eigentlich nur deswegen entsteht, weil halt Emma der Ball in der Mitte vorher durchrutscht, gibt es dann ja einfach eben nichts von der Fortuna großartig zu vermelden. Und man geht dann erstmal in die Pause. Und ich habe mich dann irgendwie auch schon in der Pause so ein bisschen gefragt, was denn eigentlich der offensive Plan war, den die Fortuna eigentlich hatte. Defensiv, also in puncto Ballgewinn, glaube ich, konnte man es ganz ordentlich erkennen. Fand ich aber auch sehr bemerkenswert, dass die Fortuna, wenn man schon in diesem 4-2-3-1 spielt, dass man dann eben nicht auf dieses relativ etablierte 4-4-2 gegen den Ball im Pressing halt irgendwie gegangen ist, sondern dass man eben auch im 4-2-3-1 gepresst hat. Wahrscheinlich schon irgendwie auch dem geschuldet, dass die Nürnberger mit Dreierkette gespielt haben, sodass man halt eben dann den vorderen Anlaufspieler mit Kownacki halt hat und dann eben mit den drei Offensiven die Innenverteidiger bei den Pässen halt irgendwie zustellen kann, also quasi die Passwinkel dann zustellen kann. Aber hat mich trotzdem überrascht, wenn man das einfach nicht so häufig sieht.
Das ist ein guter Punkt, aber kann ich jetzt auch nicht viel mehr zu sagen. Also, ich meine, so häufig war das ja auch nicht, weil die Fortuna einfach mehr Ballbesitz hatte. Und das wurde ja auch dann in der zweiten Halbzeit auch nicht viel besser. Also, ist immer so schwierig, ob Ballbesitz an sich eigentlich ein Wert ist. Also ob das, was ich jetzt sagte, es wird besser, ist so eine normative, das ist eine Suche nach Normativität, die, glaube ich, Ballbesitz vielleicht gar nicht hat. Aber jetzt habe ich mich verloren in Normativitätsgedanken. Aber ja, aber also vielleicht spielt das auch gar nicht die Rolle, weil halt klar war, dass die Fortuna, also dass im Gegenpressing gar nicht so viel passieren wird können, sondern dass die Antwort auf einen möglichen Sieg, die Frage nach einem Sieg eben aus einem Ballbesitzspiel herauskommen muss. Und das ist halt einfach eine, ist auch nicht seit neuestem so, das haben wir auch 30.000 Mal gesagt, wie schwierig das halt ist, da was zu entwickeln. Das können in der zweiten Liga halt auch ganz wenige Mannschaften nur, die alle oben spielen, da wo die Fortuna nicht mehr ist. Und ja, ich glaube, das ist halt, was halt eher ärgerlicher ist, ist eben diese Sache, dass man es nicht geschafft hat, ins Spiel zu kommen. Dass da irgendwie im Kopf was vielleicht nicht frei war, dass man die Wege nicht gemacht hat. Dass es diese Unzulänglichkeiten gibt. Dann gibt es halt dann in der zweiten Halbzeit, mit Beginn der zweiten Halbzeit, wo es auch keine Änderungen gibt, sondern Tune lässt es auch erstmal weiterlaufen, so wie es ist, hat aber natürlich auch nicht viele Optionen auf der Bank sitzen. Das ist vielleicht auch ein weiterer Grund. Wir kommen dann bei der nach der Funkelviertelstunde dann drauf. Und dann kassierst du das 1-0. Simpler Ball durch die Mitte. Und Oberdorf hat den Ball eigentlich dann so. Man sie denkt eigentlich, er hat ihn sicher, hat er aber nicht. Und dann macht das Nürnberg schnell und gut und macht dann dieses 0-1. Ja, vielleicht nicht unverdient, weil sie eben ihr Spiel haben so durchziehen können, wie sie es durchziehen wollten. Und vielleicht verdient man sich auch so, auch wenn es nicht ansehnlich ist und eher auf Defensivfokus geregelt ist, verdient man sich so auch so eine Führung in so einem Spiel. Und was ich danach interessant fand, und das spricht auch für diesen ja, sehr merkwürdig und kaum zu fassenden Aspekt des Kopfes und der psychischen Aspekte, die man in so ein Spiel reingeht, die ich jetzt auch ja in meinen diversen Ausführungen zu der technischen Unzulänglichkeit in der ersten Halbzeit habe versucht greifen zu können. Nach diesem 0-1, das trifft die Fortuna. Und Nürnberg hat erstmal den Fuß auf dem, ich will nicht sagen Gaspedal, aber zumindest die Kontrolle über das Spiel. Die Fortuna braucht eine ganze Weile, also eine ganze Weile, aber man hat das Gefühl, okay, man muss sich erstmal sammeln. Dieses 0-1 trifft die Mannschaft irgendwie, das macht was mit den Leuten. Es gibt dann eine Reihe von Standards, von Ballverlusten der Fortuna in den folgenden Minuten. Das unterstreicht auch nochmal diesen Aspekt naja, wie geht man in dieses Spiel rein? Und dann passiert etwas in der 53. Minute, was vielleicht viel zu selten passiert ist, mit einem langen Ball von Kastenmeier, der irgendwie den Außen freispielt, der Ioa reinbringt. Ioa zieht dann von außen drauf und auch das, auch ich versuche diese Kopfaspekte ja immer wieder hervorzuheben. Das ist mein Hauptargument, dass ich die knallhart durchziehe, auch wenn es Gegenargumente geben wird. In solchen Spielen, also dann, er will halt diesen Ball halt irgendwie aufs Tor bringen. Ja, und es gab es auch bei Kownacki, gab es immer diese Gelegenheiten, diese völlig sinnfreien Abschlüsse aus 25 Metern. Das von Ioa war jetzt nicht aus 25 Metern, aber es war halt einfach, ich muss jetzt hier einen Abschluss kreieren. Und er sieht den halt viel besser postierten Appelkamp in der Mitte nicht. Es wäre wesentlich besser gewesen, den Ball nochmal irgendwie reinzubringen. Oder er hätte sich ja einfach abstoppen können, den Gegner ins Leere laufen, aber halt mit dem Move halt ein bisschen Raum schaffen können und dann hätte er halt Appelkamp anspielen können. Aber dieser Abschluss aus der recht spitzen Winkel, sehr unwahrscheinlich, dass der reingeht. Und solche Sachen sind dann fast die einzigen Aspekte, wie die Fortuna halt mal zu Gelegenheiten kommt, Bälle von Kastenmeier auf die Außen und dann passiert da vielleicht mal was oder man kriegt irgendwie auf Außen eine Gelegenheit, aber meistens kommen die Flanken auch sonst nirgendwo an. Aber jetzt habe ich sehr lange geredet, vielleicht willst du noch mal einhaken.
Ja, also ich glaube, man kann das auf jeden Fall bestärken, dass, glaube ich, der Spieler, der offensiv am meisten kreiert hat für die Fortuna, ob jetzt direkt oder indirekt an dem Tag, war halt Florian Kastenmeier. So, also der ist der Einzige gewesen, der es mal geschafft hat, wirklich irgendwie Raum zu überbrücken. Also ich glaube, wenn man nochmal auf diese längst veralteten Packing-Werte schauen würde, dann ist er mit Sicherheit derjenige gewesen, der halt am meisten Nürnberger Spieler und eben auch am meisten Meter halt irgendwie überspielt bekommen hat. Und was natürlich daran liegt, dass er immer generell ja weite Bälle spielt, aber der hat das auch wirklich ausgewiesenermaßen sehr gut gemacht an diesem Tag. Eigentlich eine fehlerlose Leistung gemacht. Und gerade weil halt irgendwie auch aus dem Mittelfeld gestalterisch so wenig entstanden ist, was natürlich auch damit zu tun hatte, dass das Zentrum unglaublich verdichtet war, ist es eben auf Kastenmeier angekommen, der einfach immer wieder es geschafft hat, halt den Ball zu einem Fortuna-Spieler irgendwie zu bringen, so ungefähr in Mittellinienhöhe, bisschen davor vielleicht, sodass man halt von da aus weiterspielen konnte. Du hast ja irgendwie auch schon angesprochen, dass vielleicht an so einem Tag auch wirklich mal eine Seitenverlagerung sehr gut gewesen wäre. Dem würde ich echt auch zustimmen. Wäre es da nicht vielleicht trotzdem irgendwann mal besser gewesen, vielleicht im Aufbau Tanaka zurückzuziehen und Sobotka ein bisschen nach vorne zu schicken? Weil das hat man nämlich das ganze Spiel gar nicht gemacht. Also du hast komplett recht, Ao ist auch nicht derjenige, der diese Bot-Section-Verlagerung spielen kann. Aber zumindest kann der halt eine Verlagerung spielen, die 60% von dem ausmacht. Also so eine halbe Seitenverlagerung quasi. Also nicht einmal diagonal 70 Meter übers Feld oder 50, aber vielleicht so 35. Und das ist ja irgendwie auch schon mal vielleicht nicht so schlecht. Aber die Fortuna hat eigentlich konstant bis dann in der 63. Minute dann ja irgendwie auch Tune reagiert und da relativ viel tauscht. Immer über Sobotka aufgebaut, der halt abgekippt ist, der sich zwischen die Innenverteidiger hat fallen lassen, aber nie irgendwie mal anders.
Ja, die Frage ist halt, warum? Also ich finde diesen Gedanken nämlich, ich würde ihn sogar ausbauen. Du hast halt, ich glaube halt auch, dass das Tanaka hätte einen Aspekt reinbringen können. Und nun ist Marcel Sobotka jetzt vielleicht nicht der krasseste Offensivläufer und ich fummle Leute aus, aber wenn du Sobotka in ein Halbtempo bekommst, so möchte ich es mal umschreiben, und der dann halt im Mittelfeld den Ball am Fuß hat, im Lauf, dann kann der auch eine Dynamik entwickeln, die was kreieren kann. Nicht so vielleicht wie der Spieler, über den wir dann vielleicht sprechen, der durch diese Situation in der 30, durch diese Wechsel in der 30. Minute halt in diese Lage versetzt worden ist, solche Läufe stärker noch anzubieten. Aber dass man ja, diese Eigenart des Marcel Sobotka, dass er ja eben auch kann, dass man das eben vielleicht nochmal stärker ins Spiel bringt und eben dann auf einen 4-3-3 umstellt, stärker. Dieses 4-2-3-1 mehr auflöst, ins 4-3-3 zu gehen, was dann ja passiert in der 63. Minute durch diesen Wechsel, den ich bemerkenswert finde eigentlich. Den sollten wir, glaube ich, nochmal ausklamüsern. Also Gavori kommt rein. Für Tanaka kann man sagen, aber er spielt halt als Linksverteidiger und Karbovnik spielt dann halt als zentraler Mittelfeldspieler Achter mehr oder weniger. Appelkamp geht raus für Hennings und dann Ioa geht raus für Neto, der halt auch irgendwie dann in diesem Mittelfeld seinen Platz findet, aber auch schwer zu sagen, was der eigentlich für eine Rolle gespielt hat. Ja.
Wurde ja noch nochmal getauscht, also ich weiß nicht, ich habe da auch
Pettersson kommt dann ja auch schon 10 Minuten später. Ja.
Genau, also ich habe irgendwie auch sehr gestruggelt, da irgendwie die richtige Formation zu finden. Ich weiß auch nicht, ich habe da jetzt auch nicht die ganze Zeit ein klares 4-3-3 gesehen, sondern irgendwann auch ein 4-4-2.
Ja, ich glaube, die machen erst ein 4-4-2 und dann kommt ein 4-3-3.
Genau. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann geht halt quasi erstmal Karbovnik neben Sobotka ins zentrale Mittelfeld. Ja. Und Eli Fernandes geht auf Außen in so einem, ja, in so einer Art 4-4-2 und genau wie du sagst, dann wird es dann irgendwann, als Pettersson da ist, zu einem 4-3-3 und da fand ich dann halt die Rolle von Eli Fernandes besonders interessant, weil er ja eigentlich dann so eine Art offensiven Achter halt gespielt hat und der ist jetzt natürlich irgendwie auch nicht derjenige, der dann halt da der Unterschiedsspieler ist, aber er fällt auf jeden Fall in keinster Weise zu den anderen Fortuna-Spielern negativ ab, sondern finde ich, ist das schon eher irgendwie auch eine positive Erscheinung und hat da jetzt, glaube ich, ja, in den letzten vier Spielen, die er, oder letzten drei Spielen, die er gemacht hat, glaube ich, drei verschiedene Positionen gespielt und das kann man schon irgendwie auch nochmal erwähnen. Und was man vor allem, glaube ich, auch nochmal erwähnen muss an dieser Stelle ist, so man sieht ja auch gerade in dem Spiel ja auch nochmal, wie gesagt, wenn eben die zentralen, die kreativen Spieler bei der Fortuna wie Tanaka Appelkamp keinen guten Tag haben, wenn ein Hendricks gar nicht dabei ist, der vielleicht auch irgendwie mal was kreieren könnte, dann kommt es natürlich umso mehr auf die Flügel an und da ja, und das ist eben die einzige Position, glaube ich, wo man sagen kann, dass die Fortuna da im Augenblick kein Verletzungspech hat. Alle Flügelspieler, mit denen man in die Saison gegangen ist, sind einsetzbar, sind auch schon die ganze Saison über, glaube ich, eigentlich einsetzbar. Und trotzdem ist da eigentlich niemand, der sich da so wirklich aufdrängt. Und ja, am allerdeutlichsten sieht man es halt, glaube ich, dann daran, dass ja, dass halt nicht Kujubar eingewechselt wird, sondern halt eben Eli Fernandez und dass dann Kujubar sogar in so einem Spiel, wo man unbedingt irgendwas braucht, irgendeine Idee, irgendwas klitzekleines, was halt irgendwie diese Spielarchitektur irgendwie noch zum Einsturz bringen kann, dass der 90 Minuten auf der Bank bleibt.
Ja, und das ist halt auch so ein bisschen, wir haben darüber gesprochen, mit der Verpflichtung 18 Jahre, was kann man von ihm erwarten, man sollte eigentlich nichts von ihm erwarten. Und das ist auch okay. Ja, also irgendwie, wenn du so einen jungen Spieler mit nach so einer Geschichte mit Verletzungen bringst, dann ist es fast schon komisch, wenn man sagt, wenn man ihm quasi so sagt, er scheint ja nicht die Qualität zu haben. Das ist aber nicht das Problem von Bar, sondern das ist halt Problem derjenigen, die da keine anderen Außenspieler verpflichtet haben, Alofs. Und wir haben das ja, glaube ich, auch mal auf den Punkt gebracht. Es kann halt sein, dass man im Laufe dieser Saison in einer Situation ist, wo man darauf angewiesen ist, dass Bar diese Mannschaft auf außen mitträgt. Ja, und in dieser Situation ist man jetzt. Und was hat man? Sieht man, aha, der Junge ist offensichtlich nicht dazu in der Lage, was ich ihm nie vorwerfen möchte. Das ist halt einfach so, ja. Stattdessen muss man einen anderen Minderjährigen so gefühlt da reinwerfen, der dann halt wirklich eine gute Leistung bringt, vielleicht offensiv gar nicht die Akzente so setzen konnte, aber zumindest halt dafür gesorgt hat, dass Nürnberg diese Situation nicht noch weiter ausbauen konnte. Also er war halt defensiv, finde ich, aufmerksam, hat Umschaltmomente der Nürnberger verhindert oder zumindest das für sie erschwert. Das ist so ein bisschen das, was man sehr positiv zu ihm sagen muss. Ich glaube, wir zwei abgefangene Bälle, das sind mehr als alle anderen auf dem Feld hatten. Und das ist gut. Und was ich eben auch noch irgendwie angedeutet hatte mit der Anmoderation dieses Wechsels ist, es war ganz offensichtlich der Plan, halt mit diesen Karbovnik-Läufen irgendeinen Akzent zu setzen, dass da irgendwas passiert. Und man sah das ja auch ein bisschen, dass da irgendwas passiert. Immer wieder gab es Möglichkeiten. Oder es gab die Möglichkeiten nicht, sondern es gab immer die Chance zu einer Möglichkeit. Also diese Läufer haben schon auch was verändert und die Nürnberger waren auch erstmal überrascht, was da kommt. Es ist halt nur nichts bei rumgekommen. Das ist gehört zu den weiteren traurigen Seiten dieses Spiels. Ja. Also man kriegt sogar eine Möglichkeit, irgendwie eine Unruhe in den Block der Nürnberger reinzubringen, aber man nutzt sie dann nicht.
Ja, also ich denke auch, da hätte man hätte schon irgendwie erwarten können, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr zwingende Möglichkeiten halt irgendwie herausspielt, dass man da zumindest irgendwie noch so eine kleine Schlussoffensive halt abbrennt, aber dazu kommt es halt irgendwie auch wieder, dazu kommt es halt auch nicht. Aber man muss halt eben auch sagen, dass die Nürnberger das auch dann wirklich extrem diszipliniert und extrem gut halt irgendwie zu Ende verteidigt haben. Wie man das eigentlich von so einer Weinzählmannschaft halt irgendwie erwartet. Die haben es dann auch sehr clever gemacht mit dem Zeitspiel in den letzten 15, 20 Minuten. Kann man sich
halbe
natürlich
Stunde,
echt.
35 Minuten, ja.
Ich kam mir kürzer vor. kann man sich natürlich auch extrem drüber aufregen. Aber ich glaube, wenn die Fortuna das in der umgekehrten Situation gemacht hätte, hätte ich es natürlich extrem gefeiert. Es war jetzt nicht unsportlich, aber es war auf jeden Fall, war auf jeden Fall auch nicht besonders schön anzuschauen.
Ja, es gibt, ich glaube, im Stadion hat man es gar nicht gesehen. Johannes Geis hat irgendwann, ich glaube, vor dem Wechsel noch diesen Dreifachwechsel Gesten gemacht, man sah das. Und einige Szenen später war dann der, ich glaube, der Berger war angeschlagen und der Geist geht zu ihm hin und drückt ihn nochmal so runter, so von wegen, du bleibst jetzt hier erstmal sitzen und lässt dich behandeln. Ja, daran lag es halt nicht. Man kann halt sagen,
Genau.
das ist irgendwie nichts, was man sich wünscht, aber daran lag es halt nicht, dass die Fortuna dieses Spiel zumindest mit Unentschieden für sich gestalten konnte noch oder halt sogar noch hätte drehen können. Sondern einfach, man ist überhaupt nicht in Abschlusssituationen gekommen oder in sehr wenige so Halbmöglichkeiten, die mal was werden können, sondern es war eher so, dass Nürnberg gerade so in den letzten Minuten, wo hinten ja wirklich dann alles auf war, wo Clara nach vorne gezogen wird, eher dann noch dran war, irgendwie das 2-0 zu machen, durch einen Lucky Punch, nicht einen Lucky Punch, sondern durch ein Kontertor. Aber ja.
Ja, und ich finde halt schon, dass man sich dann irgendwie auch gerade nach so einem Spiel, dass man sich da vielleicht jetzt irgendwie nicht irgendwelche grundlegenden Fragen stellen muss. Oder es ist halt okay gegen so eine Nürnberger Mannschaft, die dann halt so einen Aufwind durch so einen Trainer hat, die ja wirklich auch personell gut besetzt ist. Kannst du mal so ein Spiel halt 1-0 verlieren, ohne halt schlecht auszusehen, aber halt auch ohne besonders viel Torchancen zu entwickeln. Was ich dann halt bedenklich finde, ist, das halt irgendwie in den Kontext mit dem Darmstadt-Spiel zu setzen und auch mit dem Auswärtsspiel davor gegen den HSV. Also das heißt, wenn man sich drei der letzten vier Spiele anguckt oder auch mal alle die letzten vier Spiele insgesamt, dann hat man halt einmal gegen eine Bielefelder Mannschaft, die halt überhaupt nicht stattgefunden hat, also die wirklich eine desolate Vorstellung halt gezeigt hat, vor allen Dingen von der Intensität her, hat man halt hoch gewonnen. Aber in den anderen drei Spielen hat man, wenn man es jetzt mal ganz zugespitzt formulieren möchte, hat man eine richtige Torchance halt irgendwie sich erspielt. Und das ist halt die von Felix Klaus in der 40. Minute gegen Nürnberg. Am gestrigen Tag, das ist für ein Spiel zu wenig. Das ist aber über drei Spiele insgesamt. Gegen den HSV, gegen Darmstadt und jetzt gegen Nürnberg ist das halt viel, viel zu wenig und das sind eben auch drei Spiele gegen Mannschaften auf Augenhöhe, die halt vom Kader, von der Leistungsdichte eigentlich mit der Fortuna ungefähr auf Augenhöhe sind und das ist halt viel zu wenig und ich finde, das ist eben auch langsam alarmierend.
So, und woran liegt es? Das ist ja jetzt ich stimme dir zu. Ich glaube, wir müssen jetzt gemeinsam vielleicht darüber nachdenken, woran könnte es liegen. Es liegt vielleicht auch an individuellen Dingen. Ein David Kownacki kommt wieder, ich will nicht sagen auf eine Normalform, aber er ist sicherlich nicht mehr in der Überform. Ihm gelingt nicht mehr alles. Das hat man gegen Nürnberg, über den haben wir nicht gesprochen bisher, weil er irgendwie kaum eingebunden war. Aber wenn, dann es war einfach nicht so pralle. Ja, er fiel da nicht ab, ja, oder fiel da nicht auf, weil halt alle so ein bisschen auf dem Niveau waren. Aber es ist natürlich ein Faktor, der vorher sehr viel präsenter war. Ein wirklich hervorragend aufgelegter David Kownacki, der durch seine individuelle Klasse viel hat auffangen können, was ansonsten vielleicht verdeckt dadurch geworden ist.
Absolut. Und ich würde dem auch zustimmen, dass eigentlich, wenn wir uns die ganze Tune-Zeit halt angucken, die Fortuna ja eigentlich immer Probleme gehabt hat, wenn man halt nicht vorne einen Stürmer gehabt hat, der in guter Form war, eben auch als Zielspieler. Und Kuwnatzki ist jetzt, wo er nicht mehr in dieser ganz großen Form ist, wird er eigentlich fast nur noch als Zielspieler halt irgendwie benutzt, so als jemand, der quasi in dieser Ginczek-Rolle so ein bisschen irgendwie agiert, aber natürlich macht er das nicht auf demselben Niveau. Und ich vermisse es das auch, dass man halt von Kowiarski nicht mehr diese Aktionen sieht, wie es in der ersten Hälfte der bisherigen Saison war, wo er auch häufig mal gezeigt hat, hier, ich gewinne dieses Spiel halt, ich gewinne uns das halt zur Not auch alleine, gib mir den Ball. Das sieht man halt irgendwie nicht mehr so viel von ihm, sondern man sieht ihn halt wirklich einfach nur noch in dieser Ginczek-Rolle, finde ich, legt dann hier mal was ab, schirmt da ab, reibt sich halt irgendwie vorne auf. Natürlich irgendwie auch ein bisschen das, was sonst auch Hennings gemacht hat, wenn Ginczek nicht dabei ist. Die muss er natürlich irgendwie beide auch ersetzen. Und gerade wirkt es so, als ob er halt mit dieser Aufgabe halt komplett ausgelastet ist. Und ja, ich weiß nicht, ich tue mich auch immer schwer damit, irgendwie zu sagen, dass ich unter Tune so wenig offensiven Plan halt irgendwie erkennen kann. Aber wenn ich mich versuche zu erinnern, eigentlich. wenn man irgendwelche Sachen gesehen hat von ihm, die halt wirklich immer gleich funktioniert haben, waren das eigentlich in der letzten Saison immer nur die langen Bälle auf Kalenaray und eben das Steilklatsch über Ginczek oder auch mal über Hennings. Und sonst sehe ich eigentlich keine Abläufe, die ich halt irgendwie immer wieder erkennen kann, wo ich sage, da hat die Fortuna halt irgendwas, worauf man aufbauen kann, was halt einfach immer wieder abgerufen werden kann.
Ja, das liegt aber, ja. Ich glaube, das liegt aber an verschiedenen Faktoren, die eben auch mit der personellen Situation zu tun haben. Also ich glaube, ein Faktor, der immer eine Rolle spielen kann, gerade in der zweiten Liga, wo halt irgendwie jetzt nicht viele Mannschaften Bock auf Fußball haben, sondern irgendwie eher darauf bedacht sind, Dinge defensiv zu kontrollieren, ist es immer eine Möglichkeit, zumindest den Angriff über außen zu leiten. Irgendwie, wenn es halt nicht durch die Mitte geht oder wenn dieses Steilklatsch nicht funktioniert, wenn du den Raum nicht hast, halt zumindest irgendwie wie doof zu flanken. Und das macht die Fortuna auch durchaus doof flanken, dann sind die Flanken aber meistens scheiße. Und es ist aber auch, ich weiß jetzt nicht, dass die immer über rechtslastig waren, das ist jetzt auch irgendwie nichts Neues. Aber die linke Seite fällt halt lange Zeit jetzt auch komplett aus. Und gerade die linke Seite ist halt ein riesiges Problem. Was macht man mit der? Der flanken kann oder hinten über flankt, ist halt Gavori, der aber diese Halbfeldflanken schlägt. Dann hast du halt jetzt mit Karbovnik halt einen Außenverteidiger, der, wo sich, glaube ich, eben diese beschriebenen Effekte auf den Spieler davor ergeben. Wie man den einsetzt, das haben wir ja eben schon besprochen. Und der Spieler davor ist halt jetzt Emanuele Joa, der jetzt eingesetzt wird, der aber nur eingesetzt wird, weil halt Pettersson einfach nicht die Leistung bringt, die man braucht für die zweite Liga. Und das ist halt diese Kombination aus verschiedenen, also es sind diese personellen Probleme, die es gibt, ja, die durch Verletzungen eingetreten sind, die Kaderprobleme sind, für die Tune nichts kann. Weil ich würde nämlich sagen, in der ersten Phase mit David Kownacki und so, die Fortuna war halt sehr effektiv, kam aber auch in halbwegs gefährliche Abschlusssituationen, die dann Kownacki für sich genutzt hat oder wo er andere in die Szene gebracht hat. Also der hat ja schon was, da war schon, weil die Fortuna hat irgendwie, wie viele Tore hat die, 20 Tore geschossen oder so, ist jetzt auch nicht wenig. So, ne? Und das fehlt halt. Vielleicht, weil Daniel Thun jetzt nicht der größte Offensivfuchs ist, aber eben, weil halt diese ganze Kaderproblematik halt dabei ist und weil man einfach gar nichts mehr mit Standards macht. Ja, wenigstens das könnte ja funktionieren, irgendwie gefährliche Freistöße oder die Ecken. Das ist halt alles scheiße.
Und das war halt auch in Darmstadt schon scheiße, ne? Also das kann man,
Ja.
glaube ich, jetzt auch, da kann man jetzt auch wirklich komplett das Ei drüber schlagen. Sowohl Darmstadt als jetzt auch gegen Nürnberg, da ging bei den Standards halt wirklich überhaupt nichts. Also da, und du kriegst ja doch dann doch immer mal ein paar Ecken, mal ein paar indirekte Freistöße aus einer guten Position, aus einer Halbfeldposition. Und es ist mit Sicherheit dann irgendwie auch kein so richtiger Zufall, dass du dann halt, wenn in so einem Spiel gegen eine andere Spitzenmannschaft, wo du eigentlich gut mithältst, wo du halt das ganze Spiel komplett auf Augenhöhe hast, ich glaube, natürlich gehst du irgendwie als Fan in so ein Spiel halt komplett optimistisch, gehst du ja irgendwie auch optimistisch rein und sagst, ja, wir können Darmstadt hier heute schlagen und so. Aber ich glaube, wenn man dich wirklich mit der Pistole am Kopf fragt, pass auf, es wird am Ende ein Standardtor wird dieses Spiel entscheiden, dieses Spiel auf Augenhöhe, und es geht wirklich um dein Leben. Und du bist wirklich in dem Augenblick nicht mehr Fan, sondern du bist nur derjenige, der es selber in der Hand hat, zu entscheiden, ob du weiterleben wirst oder nicht. Dann weißt du ganz tief als Fortuna-Fan im Inneren, dass Darmstadt dieses Standardtor machen wird und nicht die Fortuna.
Ich glaube, du brauchst diese Pistole gar nicht und das, du hast ein großes Szenario aufgezogen, das, glaube ich, ohne diese Gewaltaspekte auch genauso funktionieren würde. Aber ja, das ist aber auch irgendwie, ich meine, Günther Appelkamps Vorlagenstatistik hat sich eine ganze Weile auch dadurch genährt, dass er die Ecken geschossen hat, ne? Und das Talent von Felix Klaus, gute Standards rauszuholen, wird auch gnadenlos verschenkt durch schlechte Standards. Hoffmann und De Weijs sind eben auch Standardspieler, Vollstrecker, ja, die sind auch nicht da. Klara und Oberdorf sind da eben nicht auf dem Niveau. Und auch ein Ginczek fehlt, ja, der da halt helfen kann und so weiter und so fort. Und Ruven Hennings spielt auch nicht mehr regelmäßig. Man weiß nicht, ja, die Verletzung, und er ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Ja, hat einen Elfmeter verschossen. Gut, schon vor einer ganzen Weile, aber
ja, ich denke auch, dass auf jeden Fall, das ist aber ein unglaublich gutes Zeichen, dass jetzt Gaburi zurückgekommen ist, dass er jetzt mal wieder eine halbe Stunde gespielt hat und dass eben auch Hennings eine halbe Stunde gespielt hat. Also ich glaube, bei Hennings waren wir uns auch eigentlich alle vorher klar, war uns klar, okay, hat der schon mal jemals als Joker irgendwas gerissen? Das ist einfach nicht sein Ding. Trotzdem ist es unglaublich gut, dass er diese Minuten bekommen hat, weil wenn der wieder in der Elf steht, auch wenn er selber halt irgendwie die Tore nicht macht, für die ganze Mannschaftsstatik ist der einfach, ist der, glaube ich, von unschätzbarem Wert und als Charakter ja sowieso. Von daher hoffen wir mal, dass sich jetzt einfach weiterhin die Personalsituation, die mit Sicherheit eben auch an dieser Misere so ein bisschen schuld ist, weiter stabilisiert. Und ja, genau wie du auch schon gesagt hast, ja, man darf auch wirklich immer mit diesen spielerischen Problemen, die Mannschaft hat, da darf man auch eigentlich immer nicht zu hart ins Gericht gehen, weil man wird es gleich bei den beiden Gegnervorschauen, die ich auf die nächsten Spiele gleich machen werde, auch mal wieder sehen. Man sieht es auch sonst eigentlich immer wieder, wenn man sich so ein bisschen Zweitliga-Fußball anguckt. Es haben eigentlich fast alle Mannschaften in der Liga kaum wirklich richtig gute, schöne, spielerische, offensive Abläufe und Mechanismen, die eine richtige Waffe sind und die immer wieder funktionieren. Von daher empfehle ich an dieser Stelle auch nochmal besonders den aktuellen Rasenfunk Kurzpass zur zweiten Liga, der, glaube ich, letzte Woche erschienen ist.
Ja.
Den habe ich, glaube ich, irgendwie erst zur Hälfte durchgehört oder so, aber allein da haben sich die beiden Gäste so viel darüber beschwert, was in der zweiten Liga für Kackfußball gespielt wird und dass die Mannschaften eigentlich nur irgendwie gut umschalten wollen, kompakt stehen wollen, Fußball zerstören wollen und so weiter und machen das wirklich auf so sympathische Weise, dass sie sich halt darüber ärgern. Da ist die Fortuna nun weitaus nicht die einzige Mannschaft.
Nee, aber ich glaube, das ist nämlich auch ein guter Anlass, in Kombination mit dieser Folge nochmal auf die Fortuna zu gucken und was da fehlt. Also du hast ja völlig recht. Es ist aber jetzt die offene und nicht zu klärende kontrafaktische Frage, was wäre denn gewesen, wenn der Kader jetzt zusammen wäre? Ja, hätte man dann die Punkte, die jetzt fehlen, um oben dran zu sein? Ja, wenn man sich anguckt, wer da oben dran ist und was die für einen Fußball spielen, bin ich mir dann, also vielleicht haben die sich da oben das auch verdient, ja, die Paderborns und die HSVs, weil sie eben etwas tun, was die anderen in der zweiten Liga nicht machen. Und ob die Fortuna da hinkommen kann, bin mir nicht sicher. Es liegt am Kader, liegt an Verletzungen, und vielleicht auch an der Frage, was für einen Aspekt Daniel Thune dazu beitragen kann, dass quasi das gute Niveau des Kaders für die zweite Liga eben noch ein Stück weiter nach oben gehoben werden kann, dass man eben über dem Strich, dem Aufstiegsstrich steht. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Sinn macht, was ich jetzt sage, aber das sind alles so Fragen, die wir letztlich auch nicht gut klären können, weil halt eben so viele Faktoren mit reinspielen, die in diesen Fakt, dass man den Anschluss verloren hat, irgendwie mitzuzählen sind. Das sind eben nicht nur Spielidee-Fragen, wobei die eben auch eine Rolle spielen, aber das ist halt natürlich jetzt auch leicht zu überspielen durch Kader- und Verletzungssorgen.
Ja, es hat mit Sicherheit alles irgendwie seinen Anteil, aber ja, genau wie du sagst, die Fortuna hat eben den Anschluss verloren und wir müssen uns schon jetzt auch so ein bisschen fragen, was das eigentlich bedeutet. Das sind zu Platz 3 8 Punkte, zu Platz 16 7 Punkte und eigentlich fühlt sich die Saison der Fortuna bisher auch genauso an, nämlich nach diesen beiden Niederlagen jetzt wie eine absolute Mittelklasse-Saison. Man hat genauso oft gewonnen wie verloren und ja, man würde jetzt schon irgendwie erstmal eine richtige Siegesserie brauchen, um sich mal irgendwie wieder einreden zu können, dass es in dieser Zweitligasaison ja überhaupt irgendwie noch wirklich was zu gewinnen gibt für die Fortuna. Und ich glaube, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch liege, hat die Fortuna unter Tune überhaupt schon mal häufiger als zweimal am Stück gewonnen? Ich glaube nicht. Von daher,
Sehr viele Unentschieden dabei, ja.
ja.
Ja, was mich
Deswegen sehe ich
halt, ja.
nämlich auch diese Siegesserie jetzt irgendwie erstmal nicht kommen. Und was das jetzt eben genau bedeutet, glaube ich, und wo die Fortuna denn jetzt dann eigentlich steht, ich glaube, das wird man wahrscheinlich vor allen Dingen nach den nächsten drei Spielen, die alle auswärts stattfinden würden. Dem Fortuna-Fan gerade zieht es schon wieder die Magenschleimhaut quasi zusammen
Ja.
bei dem Gedanken daran. Aber ja, es kommt jetzt halt eben das DFB-Pokalspiel und dann eben zwei weitere Auswärtsspiele. Und danach wird man vielleicht nochmal stärker sehen können, ja, wo die Reise hingeht. Oder halt eben auch nicht. Aber ich würde so ein bisschen vorschlagen, das wäre vielleicht so diese Diskussion, woran liegt es denn eigentlich? Und vielleicht irgendwie noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen über dieses Verhältnis. Weiß ich nicht, hat Alofs den richtigen Kader für einen Daniel Thun als Trainer zusammengestellt? Oder nicht, vielleicht so ein bisschen in die Winterpause schieben. Da müssen wir ja wirklich noch einige Folgen machen, um hier auf die 40 Folgen zu kommen. Und ja, und für diejenigen, die da vielleicht irgendwie doch nochmal irgendwie mehr wissen wollen, was wir darüber denken, kann ich vielleicht irgendwie auch nochmal unsere Saisonvorschausfolge empfehlen, mit dem Titel Es hätte eine gute Saison werden können, wo glaube ich, wo wir lange debattiert haben, ob wir uns erlauben können, das als Folgentitel zu nehmen und uns dann letztendlich dann dazu durchgerungen haben. Und ich glaube, relativ viel davon, was wir befürchtet haben, ist dann eigentlich auch genauso eingetreten. Von daher kann man da vielleicht wirklich auch nochmal reinhören, wenn man gerade irgendwie noch zu gute Laune hat.
Und vielleicht, ganz vielleicht, liegt das nicht daran, dass wir besonders clever sind, sondern dass gewisse Dinge sehr offensichtlich waren. Aber Herrgott, es ist jetzt auch, ne, ja, lass uns vielleicht tatsächlich jetzt die Sache abrunden, auf die nächsten Gegner schauen und dann einfach gucken, was diese Auswärtsfahrtwand, die da vor der Fortuna steht, bringt.
Ja, kleiner letzter, allerletzter Einwurf noch, bevor wir in die Zukunft schauen. Ganz lobend will ich noch hervorheben, dass dieses riesige Boykott Katar-Banner
Ja.
deutlich sichtbar im Stadion hing, erst auf der Gegengerade und dann auf der Nordtribüne. Konnte man, glaube ich, auch im Fernsehen die ganze Zeit gut sehen, oder?
Ich ärgere mich sehr. Ich hatte mir eigentlich gestern vorgenommen, dass wir damit einsteigen. Weil das ist es auf jeden Fall eigentlich wert, das nochmal besonders her hervorzuheben. Hätte ich sogar fast vergessen. Also, das so prominent und präsent, so ein Plakat quasi auf Vereinsbesitzteil, also auf diesen leeren Stühlen und nicht irgendwie im Fanblock aufgehängt oder in die Kamera gehalten, sondern quasi im Stadion prominent positioniert. Das finde ich schon bemerkenswert. Das ist sehr hervorzuheben, die Leistung der Fans, der Leute, die sich da engagieren, um das dem eine Öffentlichkeit zu geben und auch den Verein einzubinden. Ich will nicht sagen, Druck auf den Verein auszuüben, aber vielleicht ist das auch nicht falsch. Und der Verein, das hatten wir ja noch unter Röttgermann besprochen, hat da ja schon mehrere Schritte unternommen, um sich diesem Thema Katar, WM und wie man da hier als Fußballverein zu positionieren kann, das zum Thema zu machen. Da hat die Fortuna sicherlich keine schlechte Rolle im deutschen Fußball eingenommen und ich hoffe sehr, dass dieses Plakat weiterhin so prominent, groß, nicht zu ignorieren, da weiterhin den Platz findet. Das ist sicherlich etwas, was wichtig ist und was bei allem Negativen, was wir jetzt über die Fortuna gesagt haben, muss man das doch sehr positiv hervorheben.
Absolut. Und ich finde, da kann man auch wirklich nochmal die Fortuna loben. Wenn man sich anschaut, was so in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, ich glaube, da gab es vor allen Dingen bei der Nationalmannschaft in Mönchengladbach irgendwie auch mal einen Vorfall, Das wäre, glaube ich, nicht bei jedem Verein hängen geblieben, das ganze Spiel, dieses Plakat. Und es bleibt zu hoffen, dass es auch die nächsten Spiele da irgendwie noch prominent zu sehen sein wird.
Ja, und vielleicht ist es ja auch ein, also vielleicht gibt es da jetzt mehr Informationen zu, wenn das jetzt kontinuierlich da hängt. Ist gut, dass du es nochmal angebracht hast. Und ja, fast schade, dass es so, dass wir es nicht noch prominenter untergebracht haben.
Ja, mal sehen. Also wenn es jetzt die nächsten beiden Heimspiele, vor allen Dingen, die es ja noch vor Katar geben wird, hängen bleiben wird, kann man das bestimmt nochmal extra ansprechen und werden wir bestimmt auch tun. Okay, dann würde ich sagen, ja, setzen uns irgendwie nochmal ein bisschen gerader hin und ziehen nochmal scharf die Luft ein. Es kommen jetzt drei Auswärtsspiele auf die Fortuna zu und zwei werden wir ja, heute schon mal, und auf zwei werden wir heute schon mal kurz vorausschauen müssen, weil wir ja vermutlich erst wieder Anfang nächste Woche zusammen aufnehmen werden können. Das erste ist das, so würde ich jetzt sagen, das wichtigste Spiel der restlichen Saison. Übermorgen Abend, nee Quatsch, in 3 Tagen am Mittwochabend, 20:45 Uhr, DFB-Pokal gegen Jahn Regensburg. Dieses Spiel sollte unbedingt gewonnen werden. Besonders für den Fall, dass die zweite Liga da jetzt so ein bisschen im Mittelfeld irgendwie austrudelt, würde es der Fortuna extrem gut zu Gesicht stehen, dass man halt irgendwie noch in einem zweiten Wettbewerb dabei ist. Das wird aber mit Sicherheit nicht einfach. Ich glaube, auswärts in Regensburg sieht die Fortuna ganz selten mal gut aus. Regensburg ist eine extrem eklige Mannschaft, die vor allen Dingen ja immer eins im Sinn hat und ja, das ist halt ja, ein zerfahrenes Spiel herzustellen und ja, irgendwie das Spiel zu verhindern, extrem physisch zu agieren. Und wer da noch mal ein bisschen mehr hören will, der kann sich auch eigentlich schon mal die Vorschau von vor ein paar Wochen anhören, wo die Fortuna ja schon mal gegen Regensburg gespielt hat. Ich glaube, da hat sich auch in der Spielweise der Regensburger nicht besonders viel getan. Was vor allen Dingen auch damit zusammenhängt, dass man nach dieser schrecklichen Leistung, die ja kulminierte nach ein paar Wochen, wo die Regensburger ja auch schon irgendwie, ich weiß nicht, 4, 5 Spiele kein Tor geschossen hatten und extrem schlecht ausgesehen haben, weiter am Trainer festgehalten haben. Und ich glaube, Jan, das sollte besonders dich eigentlich stark überraschen. Du warst ja, ich glaube, aber wie wir alle, ja auch wirklich extrem schockiert davon, wie die Regensburger damals hier in Düsseldorf aufgetreten sind.
Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich habe nur das Beste über Regensburg zu sagen. Eine hervorragende Mannschaft. Ich möchte jetzt hier auf gar keinen Fall daran erinnert werden, dass ich das mal anders gesagt habe und dass es eventuell dafür sorgt, dass die Fortuna halt verliert mit 0 zu 2 in diesem scheiß Mittwochabend im Regen in scheiß Regensburg. Sondern es ist eine sehr ernstzunehmende gegnerische Mannschaft, einen hervorragenden Trainer, tolle Mannschaft. Ja. Ja, das war, ich glaube, wir dürfen uns von diesem Hinspiel, von diesem Hinspiel, von diesem Hinrunden Zweitligaspiel nicht Sand ins Auge streuen lassen. Das wird eine andere Partie am Mittwochabend.
Ja, das denke ich auch. Und denn genau wie du sagst, regnerischer Mittwochabend. Es wird bestimmt, du rechnest irgendwie mit einem 2:0. Ich rechne natürlich mit einem 1:1, wie es irgendwie auch ganz gut passen würde, weil in 6 Heimspielen die Regensburger ein Torverhältnis von 6:8 haben. Also die leben und atmen quasi für ein 1:1, zumindest statistisch zu Hause. Und dann gibt es halt am Ende ein Elfmeterschießen und wie gut das. Ja, wahrscheinlich mit einem Kastenmeier im Tor für die Fortuna ausgeht, kann man sich wahrscheinlich denken, was wiederum gegen ein 1:1 sprechen würde. Sehr interessante Statistik. Die Regensburger haben halt irgendwie einmal in der ersten Runde zu Hause gegen Köln ein wildes Spiel gewonnen, irgendwie 4:3 oder so nach Verlängerung. Aber ansonsten in der Liga hat Regensburg jetzt in den 12 Spielen, die es bisher gab, ist nur ein einziges Mal geschafft, ein Spiel zu spielen, in dem beide Teams getroffen haben. Und das war letzte Woche gegen Fürth, ein 2:2. Ansonsten hat immer höchstens eine Mannschaft Tore erzielen können und auch gerne mal beide nicht. Also Regensburg ist extrem gut darin, ja, einen Gegner entweder ziemlich auflaufen zu lassen oder halt selber vorne komplett harmlos zu sein. Und eins von diesen Spielen haben wir ja auf jeden Fall auch bei der Fortuna schon gesehen.
Die haben echt, wenn man sich deren Ergebnisse durchguckt, das ist eine sehr verrückte Saison, die die spielen.
Ja, absolut. Also man kann wirklich, glaube ich, irgendwie davon ausgehen, entweder funktioniert halt irgendwie deren Plan, den Gegner irgendwie komplett zu entnerven und fertig zu machen, oder es funktioniert eben überhaupt nicht. Und wenn ich mir gerade anschaue, wie gefährlich die Fortuna so unterwegs ist, ja,
Ja,
wenn
wir
eine
haben halt.
Mannschaft da halt 100% ihrer Intensität und Leistungsfähigkeit abruft, dann ist die Fortuna, geht die Fortuna ja in den letzten Wochen gerne schon mal mit null Torchancen aus so einem Spiel raus.
Ich meine, ich habe ja die ganze Folge nichts anderes getan, als vom Kopf her zu reden. Und da spielt es vielleicht, dass der Pessimismus-Podcast hier jetzt nicht davon ausgeht, dass die Fortuna die zweite Runde übersteht. Das ist ja auch jedem klar. Aber ja, es ist noch nicht verloren, das Spiel. Man muss es erstmal spielen.
Das ist richtig. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie du die Wichtigkeit dieses Spiels bewertest, ob du da bei mir bist, dass du sagst, das ist das wichtigste Spiel der restlichen Saison vorerst. Und nicht, weil es das nächste ist, sondern.
Nee, ich bin da bei dir, aber ich finde deinen Optimismus eigentlich, nein, die Hoffnung, die du mit dem DFB-Pokal seit Jahren verbindest, eigentlich am sympathischsten.
Ja,
Dass du
die
das noch nicht
Hoffnung.
völlig aufgegeben hast, sondern dass du immer noch diesen Gedanken hast, dass dieser Wettbewerb existiert für die Fortuna, das finde ich eigentlich sehr herzerwärmend in diesen Gegnerzeiten,
Das
obwohl
ist
nächste Woche
natürlich,
wird es werden, ja.
irgendwo ein bisschen das, aber es ist vor allen Dingen halt der Gedanke, dass ich finde, dass man sich halt als Fortuna Düsseldorf nichts vorwerfen lassen sollte. Wenn sich mal eine Möglichkeit ergibt, muss man halt da sein. Und eigentlich geht's mir halt nur darum, dass man nicht am Ende einer Saison irgendwann mal sagen will, dass man halt gegen einen Viertligisten ausgeschieden ist. So, wenn man halt gegen eine veritable Mannschaft ausscheidet, dann ist alles gut und schön. Aber die muss halt erstmal kommen. Schön gesagt. Und von dem her wünschen wir uns wirklich mal das Beste für den Tag. Ich weiß nicht, ich würde auch nochmal speziell herausstellen, dass man eigentlich auf keine Einzelspieler besonders achten muss bei den Regensburgern. Die kommen stark übers Kollektiv. Und ich glaube, wie ich das auch in der letzten Vorschau schon gesagt habe, wenn man auf zwei Spieler achten will, die halt für die Spielweise absolut wichtig sind, das ist einmal der physische Part auf der Doppel-Sechs mit Benedikt Gimba, der zwar gegen die Fortuna bei dem 0:4 jetzt auch irgendwie keine großen Akzenten setzen konnte, aber eigentlich immer so der Aggressive Leader der Regensburger ist und da halt den Ton vorgibt. Und offensiv ist es auf jeden Fall Andreas Albers, irgendwie auch ein Riesenschrank, ein Mittelstürmer vorne drin. Auf den geht jeder Angriffszug eigentlich erstmal mit einem hohen Ball weit raus, der legt ab. Schiebt zwei oder drei Innenverteidiger zur Seite und dann versuchen die Regensburger eben auf den zweiten Ball zu gehen. Das muss man irgendwie auch versuchen zu unterbinden und da würde ich denken, da kommt ja viel Arbeit, besonders eben auf Clara zu an dieser Stelle. Ja, das ist das Spiel, was am Mittwoch gespielt wird. Es geht aber dann auch direkt am Sonntag schon in der Liga weiter. Beim KSC und ähnlich, ja, wie die Fortuna und wie die Regensburger auch, ist es eine Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld. Regensburg liegt nur 2 Punkte hinter der Fortuna. Karlsruhe ist punktgleich mit der Fortuna. Das heißt, auch für die Karlsruher eine Gelegenheit, irgendwie nochmal den Anschluss ans obere Mittelfeld irgendwie zu erwischen am Sonntag. Und ja, auch da wieder eine Mannschaft, über die, glaube ich, im Rasenfunk keine besonders positiven Worte verloren worden wären, wenn sie denn besprochen worden wären. Die machen eigentlich auch seit sehr vielen Jahren immer das Gleiche unter Christian Eichner, kommen auch sehr viel über Abläufe darüber, dass da ein Mannschaftskern seit langem zusammen ist, dass da für Zweitliga-Verhältnisse ein Trainer schon seit langem da ist. Ich werde jetzt natürlich mal nicht das Eichner-Zitat bringen, das ich hier sehr lange schon nicht mehr gebracht habe. In der letzten Saison habe ich das ja wirklich jede zweite Woche quasi erwähnt, weil mir das so geholfen hat, so viel darüber zu verstehen, wie in der zweiten Liga Fußball gespielt wird. Und ja, so machen sie Karlsruhe halt eben auch eine der stärksten Mannschaften, wenn es darum geht, ja, über Standards Tore zu erzielen. schnell umschalten, man steht nicht besonders hoch, man steht nicht besonders tief, macht eigentlich das, was fast alle Mannschaften in der zweiten Liga machen und versucht das ja halt einfach etwas genauer, etwas zielsicherer und ja, irgendwie etwas exakter zu machen als die anderen und macht das eigentlich recht ordentlich. Ich bin ziemlich überrascht, dass man es geschafft hat, den Wechsel von Philipp Hofmann, der nach vielen Jahren, wo er mit der ersten Liga in Verbindung gebracht wurde, dann endlich jetzt auch in die Bundesliga gewechselt ist, dass man das geschafft hat, das irgendwie zu verschmerzen und das auf viele Schultern zu verteilen. Die Physis, die Hofmann mitgebracht hat, wird so ein bisschen zwischen zwei, drei Neuzugängen aufgeteilt, die dann vorne ackern und die Tore erzielt Fabian Schleusen, ne? Also auch ein Spieler, der seit langem in der zweiten Liga immer so ein Spieler ist, der immer so eine kleine Handvoll von Toren irgendwie macht. Der hat jetzt schon 5-mal getroffen mittlerweile in dieser Saison. Genauso häufig wie Marvin Wanicek, sonst eigentlich oft als Zehner eingesetzt im Karlsruher System im 4-2-3-1. Jetzt mittlerweile spielt man mit Raute und da ist ja der Spieler auf der rechten Seite in der Raute, stößt da immer wieder nach und ja, ist da besonders bei Schüssen aus so 18 bis 20 Metern irgendwie zu beachten. Da ist er wirklich ja, verhältnismäßig gefährlich und ja, das wird die Fortuna auch irgendwie versuchen müssen zu unterbinden. Ansonsten kann man, glaube ich, einfach konstatieren, ja, da ist wirklich wenig Neues, wenig Herausstechendes und wenig Innovatives dabei, was die Karlsruher machen. Aber sie machen das, was sie tun, eben recht gut. Und von daher muss man da eben auch schauen, dass man, ja, dass man eben die Standards gut verteidigt, dass man Fehler vermeidet. Und dann hat man natürlich auch gegen Karlsruhe irgendwie eine Chance.
Ich würde mir ja eigentlich mal wünschen, dass die Fortuna mal wieder nach einem Standard des Gegners im Umschaltspiel zu einem Tor kommt. Das haben wir halt gefühlt, das stimmt vielleicht nicht, das müsste ich jetzt nochmal nachprüfen, in der Kalettnerei, also seit ewigen Zeiten nicht mehr hinbekommen. Ich frage mich, Gegner unabhängig von dem, was du im Laufe dieser Folge gesagt hast zu Ruven Hennings, wie kriegt man eigentlich David Kownacki, Ruven Hennings und Shinta Appelkamp in die Mannschaft? Oder will man das gar nicht?
Also alle drei zusammen, meinst du?
Ja.
Ja. Ja. Ich würde auch sagen, nach den gezeigten Leistungen, nehmen wir jetzt erstmal an, dass Hennings wird bestimmt nicht beide Spiele über 90 Minuten, also oder auch nicht beide Spiele starten. Deswegen wird man jetzt wahrscheinlich eh auch vielleicht ein bisschen gucken, dass man einigermaßen rotiert, soweit wie das halt bei dem Personalstand gerade irgendwie geht. Ja, die Leistungen in den letzten beiden Spielen würden schon es auch durchaus verteidigen lassen, dass man einen Appelkamp auch mal von der Bank bringt, weil der, finde ich, der einzige von den dreien ist, der halt auch mal als Joker ausgesehen hat. Bei Kownacki mit Abstrichen, bei Hennings ist das, glaube ich, einfach nie, dass der dann irgendwie noch in Spiel reinfindet. Vielleicht trotzdem, weil man ja auch, ich gehe wie schon fest davon aus, dass man 120 Minuten gegen Regensburg spielen muss. Von daher muss man das vielleicht sowieso nochmal anders bewerten, aber ich glaube, der Gedanke, den du da hast, ist auf jeden Fall ein veritabler, weil sich eigentlich keiner derart mit seinen Individualleistungen so aufdrängt, beziehungsweise Hennings jetzt nach der Verletzung zurückkommt, aber auch über die gesamte Saison, dass man sagen könnte, dass da jemand von denen spielen muss. Auf der anderen Seite werden sich da jetzt irgendwie auch in den nächsten beiden Spielen, glaube ich, genug Minuten darstellen für die drei, dass da auch jeder zumindest auf seine Anteile kommt.
Ja, ich meine, das ist halt so ein bisschen, ja, das glaube ich auch, aber ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, wie man dann umstellt. Es ist jetzt nicht so, dass ich in diesem Offensivblock oder allgemein Leute immer aufdrängen würden, dass sie spielen müssen wegen ihrer Leistung, sondern sie spielen eher, also sie müssen eher spielen, weil sonst keiner da auf der Position mehr existiert. Das ist so vielleicht so ein Grundproblem, das diese Mannschaft hat, dass das Leistungsprinzip da Menschen also auch ein bisschen ausgehebelt ist. Außerdem würde ich vielleicht Marcel Sobotka, dem würde ich auf jeden Fall eine wichtige Aufgabe übertragen. Glaubst du denn, dass Gavuri wieder stärker als links spielen wird oder dass dieser Faktor Kabovnik, der ja auch nicht immer nur gut ist?
Überhaupt nicht.
ja, dass der irgendwie noch etwas ist, was Daniel Thune so reizvoll findet, dass er damit weiter operieren möchte.
Finde ich auch sehr schwer zu bewerten. Also ich glaube, dass auf lange Sicht. Ich würde auf lange Sicht schon irgendwie, glaube ich, ganz gerne sehen, dass man vielleicht Khabovnik nochmal eine Position weiter vorne ausprobiert. Weil man hoffentlich mit Gavuri dann jetzt ja doch irgendwie den Spieler hat, der sich da auf der Linksposition zumindest auf einem soliden Niveau irgendwie festspielen kann und der dir dann halt andere Optionen gibt als Khabovnik, der halt irgendwie ein paar Sachen eben extrem gut macht, aber halt eben auch extrem viele Sachen halt gar nicht machen kann. So, weil er einfach weder physisch ist, weil er kein Linksfuß ist, weil er eigentlich kein. Er ist halt kein Spieler, der zuerst verteidigt, so, sondern er ist eigentlich ein Spieler, wenn ich an Khabovnik denke, denke ich an den immer nur in einer Vorwärtsbewegung und nie in der Rückwärtsbewegung. Das ist ein Vorwärtsbewegungsspieler. So, und gerade weil die Fortuna so große Probleme auf den offensiven Positionen auf dem Flügel hat, könnte man den ja vielleicht irgendwie auch da nochmal ausprobieren. Also die Chance, da irgendwie sich so einen Platz zu erkämpfen, ist auf jeden Fall da, auch wenn ich glaube, dass er wahrscheinlich am meisten Sinn machen würde, auch wenn man halt tiefer spielt, weil er ja eigentlich schon irgendwie mit Tempo halt irgendwie kommen muss und ich glaube, aus so einem statischen Spiel heraus kann er genauso wie halt eben auch die anderen Fortuna Flügelspieler wahrscheinlich auch irgendwie relativ wenig kreieren und da der Mannschaft wenig helfen.
Jetzt gar nicht mehr zu hinzufügen. Ich glaube, dem Gedanken folge und unterschreibe ich so. Gibt es
Dann
sonst noch
würde
irgendwie
ich äh,
Faktoren?
deine, deine Deine Frage zur Linksverteidigerposition auch nur so halb beantwortet damit, aber
Nee.
vielleicht auch eine ganz deutliche Antwort eigentlich. Ja, sonstige Faktoren. Ich glaube, es gibt schon, ja, also auch Atanak hätte eigentlich eine Pause verdient, wird die aber wahrscheinlich nicht so richtig bekommen können. Ich bin wirklich extrem gespannt, wie Thune jetzt irgendwie diese Mannschaft, die ja eh schon auf dem Zahnfleisch geht, über zwei Spiele innerhalb von drei, 4 Tagen halt irgendwie moderieren wird. Aber ja, ob da jetzt zum Beispiel auch nochmal ein Eli Fernandez nochmal mehr Spielzeit bekommen wird, hat sich jetzt dafür schon auch empfohlen, würde ich sagen, dass man dem vielleicht irgendwie auch mal eine ganze Halbzeit gibt oder so. Ja, also einfach eigentlich immer am richtigen Ort, fällt überhaupt nicht ab gegenüber den anderen und hat eben auch eine ziemlich gute Physis, so dass man irgendwie nicht, glaube ich, so, also ich habe bei dem nicht das Gefühl, dass man den so richtig verbrennen könnte.
Nö, glaub, ich würde ihn vielleicht nicht als Startspieler, sehe ich nicht, aber ja, ich finde, es ist gut, dass er da ist. Und es ist vielleicht überraschend, dass man denkt, dass es gut, dass er da ist, weil man mit ihm nicht so gerechnet hat. Ich glaube, ne, um ein großes Thema aufzumachen am Ende, um es dann nicht auszudiskutieren, wir haben sehr viel über Alofs und über Kader gesprochen, über die Verletzten und bei Tune. Ja, immer so eine Unklarheit und auch Vorsicht, man weiß es nicht so genau. Aber ein Aspekt, der ihm ja auf jeden Fall immer positiv mitgegeben wird, ist halt dieses Zwischenmenschliche, dass er jemand ist, der die Spieler erreichen kann oder zumindest in einer gewissen Phase erreichen kann. Und wenn man jetzt sieht, diese Mannschaft geht auf dem Zahnfleisch, wie du sagst, diese Mannschaft hat eine Ergebniskrise und vielleicht auch fußballerische Krise und eine Ergebniskrise und man jetzt quasi in diese zwei wichtigen Spiele im DFB-Pokal und dann eben im Auswärtsspiel gegen Karlsruhe geht, dann ist dieser Faktor des Zwischenmenschlichen und des Motivierenden und des Trainers, der vielleicht nicht immer das perfekten Plan hinlegen muss, aber den Spielern halt den Kopf freipusten muss und zu sagen, Leute, oder halt sie zu motivieren wissen muss. Das ist schon ein Faktor. Und wenn man das jetzt nicht sieht in den nächsten zwei Spielen, also wenn man quasi wieder so ein Nürnberg-Spiel sieht, wo man das Gefühl hat, das liegt nicht nur am taktischen Grundgerüst, sondern auch so ein bisschen an anderen schwer zugreifenden psychologischen Kopffaktoren, dann ist es vielleicht schon ein Aspekt, wo man sagen kann, Das wäre jetzt die Aufgabe von Daniel Thun und der wird er nicht gerecht. Also ohne ja, eine Trainerdiskussion. Ich will jetzt hier keine Trainerdiskussion
aufmachen. Das mag sein, ne? Aber ich finde, eigentlich würde ich das genau deinen Gedanken eher in so eine positive Richtung drehen wollen. Ich kann mir ehrlicherweise überhaupt nicht vorstellen, dass Thun die Mannschaft irgendwie nicht mehr erreicht oder erreichen wird in den nächsten Wochen. Bei Thun denkt man immer, okay, der legt zwar keine langen Siegesserien hin, aber der legt aber auch keine Negativserien hin. So, also.
Ja, was heißt denn, die Mannschaft nicht mehr erreicht? Die Mannschaft nicht mehr erreichen ist mir halt ein bisschen zu viel. Sondern es geht halt mir eher darum, wenn man die Qualitäten des Trainers Daniel Thun, wie er sich uns darstellt, hinschreiben würde, wäre einer der ersten Punkte dieses Zwischenmenschliche. Und das Trainer nicht, das Spieler nicht mehr erreichen, das ist ja schon so ein bisschen ist ja schon sehr weit weg. Darum geht es mir gar nicht, sondern eher halt, schafft er es, mehr aus einer Mannschaft in der Situation herauszukitzeln, als sie vielleicht eigentlich aufgrund von physischen Gegebenheiten in der Lage ist. Schafft er es quasi, da so einen Punch von außen mitzugeben, der die Mannschaft halt über diese Spiele trägt, trotz der Probleme, die sie hat, kräftemäßig, verletzungsmäßig und so weiter und so fort. Das ist vielleicht eher das. Und es geht mir nicht dann darum zu sagen, wenn er das nicht sieht, dann muss man jetzt hier eine Trainerdiskussion aufmachen. Aber dann ist vielleicht so ein bisschen der Faktor, dieses große Plus, das ich ihm unterstelle, vielleicht gar nicht so ein großes Plus. Sondern ein kleineres Plus. Ein Minus.
Ja, ich glaube, das bisher beschreibt ja vielleicht das mit dem kleineren Plus irgendwie die Art und Weise, wie wir Daniel Thun bei der Fortuna sehen, ja, irgendwie eigentlich ganz gut. Er ist, glaube ich, schon irgendwie einer der besseren Trainer. Er ist vielleicht nicht der krasseste Trainer überhaupt in dieser Liga, aber auf jeden Fall einer, der extrem gut zu dem Verein passt und der auf jeden Fall auch immer extrem, ja, der gerade mit diesem Zwischenmenschlichen eben auch immer wieder was aus der Mannschaft rausholen wird und das bestimmt jetzt auch in den nächsten Wochen irgendwie wieder tun wird.
Das bleibt zu sehen.
Das bleibt und damit zu sehen und zu hoffen. Genau. Damit würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal einen Deckel drauf. Ist ja dann doch relativ lang geworden. Ich hoffe, ihr Hörer und Hörerinnen freut euch, dass wir dann jetzt versucht haben, so ein bisschen die letzte Folge noch mit in diese zu packen, ein bisschen größer halt irgendwie darauf zu schauen. Also zumindest zeitlich ist es da jetzt so ein bisschen so wie zwei kleine Folgen geworden, so als Entschädigung für letzte Woche. Ich glaube, wir haben ganz gut versucht, irgendwie so zu zeichnen, an welchem Punkt die Fortuna gerade steht und werden das dann in den nächsten Wochen hoffentlich weiter vertiefen, wenn wir vielleicht ein bisschen genauer sehen können, wo denn diese Reise diese Saison wird.
Macht's gut.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.